Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich begrüße meinen Gast heute Morgen, und zwar die Caroline. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du warst schon mal zu Gast. Da hast du einfach von dir persönlich, oder nicht persönlich, aber zumindest aus deinem Berufsalltag erzählt bei der Stiftung Spielkultur. Und auch dort hast du schon angedeutet, dass du natürlich aber auch selber sehr gerne spielst, weil anders kann man diesen Job nicht machen. Und deswegen reden wir jetzt heute auch über ein Spiel und beschäftigen uns nicht weiter mit deinen beruflichen Abenteuern, und zwar The Fall Part 2 Unbound, wie es offiziell heißt sogar, ein ewig langer Name.
Ein sehr knackiger Titel, ja.
Und zwar ist es ein Indie-Adventure im weitesten Sinne, gehen wir jetzt gleich im Detail noch drauf ein, gibt es eigentlich für alle gängigen Plattformen, also PC und Konsole, und die 2 im Titel verrät es ja schon, es ist der zweite Teil. Und der erste Teil, den haben wir in Folge 1362 im August 2015 besprochen. Also da kann man schon ableiten, dass das doch jetzt ein bisschen her ist. Und du hast, wenn ich das im Vorgespräch richtig verstanden habe, den ersten Teil noch gar nicht gespielt.
Genau, der erste Teil ist irgendwie komplett unter meinem Radar verschwunden. Dabei mag ich Sci-Fi eigentlich echt gerne und da passt es ja rein. Und vom zweiten habe ich jetzt tatsächlich erst auch durch dich erfahren. Also ich weiß nicht, wo ich da geschlafen habe, unter welchem Stein, aber gespielt hatte ich es bis jetzt nicht.
Na gut, dann werden wir jetzt gleich mal abgleichen, wie das überhaupt funktioniert, wenn man den ersten Teil gar nicht kennt, weil die Story geht natürlich weiter. Man bekommt tatsächlich auch am Anfang in so einer kurzen Videosequenz eine Art Previously on the Fall, so ungefähr. Also sie schmeißen dann da nicht völlig ins kalte Wasser, sondern sie holen dich dann schon ein bisschen ab. Vielleicht sollten wir das auch an der Stelle noch mal ganz kurz zusammenfassen, was da im ersten Teil passiert ist. Und zwar stürzt da ein Astronaut auf einem fremden Planeten ab. Und er ist bewusstlos. Aber die KI, die in diesem Raumanzug ist, im weitesten Sinne, die ist drauf programmiert, sage ich jetzt mal, den Insassen am Leben zu halten. Also es ist im Prinzip so eine lebenserhaltende KI. Arid heißt die. Und die versucht dann eben, weil sie feststellt, dass der Pilot oder der Besitzer des Anzugs nicht irgendwie selber für sich sorgen kann, den Insassen des Anzugs am Leben zu erhalten. Und da fängt dann das Spiel an. Und dann gibt's da halt die klassischen philosophischen Fragen. Darf eine KI zum Beispiel eine andere KI töten, um ihren schutzbefohlenen Astronauten in dem Fall am Leben zu erhalten? Oder darf sie zum Beispiel ein Lebewesen töten, was irgendwie diesen Anzug bedroht? Darf sie sich da mehr oder weniger dann über Leben und Tod hinwegsetzen, weil diese Aufgabe, diesen Piloten oder den Astronauten in dem Anzug zu beschützen, ihr oberstes Ziel ist, darf sie das dann quasi als alles andere dem unterordnen und so. Und dann muss sie im Lauf des Spiels auch den Anzug hacken, um sich dann selber mehr Rechte und Benutzerfreiheiten einzuräumen. Und das spoilern wir jetzt einfach an der Stelle mal, weil das wird auch im Spiel oder jetzt im zweiten Teil am Anfang in dem Video gespoilert. Es gibt am Ende einen Twist, und zwar der Pilot war die ganze Zeit schon tot. Der war gar nicht bewusstlos. Und damit hat Arid die KI gegen ihre eigenen Protokolle verstoßen. Sie hat nämlich im Grunde völlig autark gehandelt und hatte überhaupt nicht die Befugnis dazu, weil sie ja diesen Piloten, den sie beschützen sollte, gar nicht mehr beschützen konnte, weil er ja schon tot war. Und so endet dann der erste Teil. Der Anzug wird zerstört, aber die KI eben nicht. Und da setzt dann im weitesten Sinne jetzt der zweite Teil direkt nahezu nahtlos an.
Genau, und ich bin ja quasi die typische Zielgruppe für diesen Recap, den es beim zweiten Teil jetzt gab. Ich finde schon, dass sie das gut zusammengefasst haben, die Story vom ersten Teil. Man kann es halt nicht in der Ausführlichkeit vom ganzen Spiel machen. Ich habe halt so ein Grundgefühl bekommen, ne, für den Konflikt und wer ist Arid und was ist da vorgefallen. Aber jetzt zum Beispiel diese moralische Tiefe und diese ganzen Entscheidungen, das wird meiner Meinung nach nicht wirklich deutlich. Das erschließt sich halt erst, wenn man den zweiten Teil spielt, dass es diese Dimensionen gibt.
Das Spiel ist sehr philosophisch, das haben wir auch damals in dem Podcast festgehalten, dass es spielerisch, naja, Standard ist, aber dass es im Grunde diese philosophische Ebene mit diesen Fragen, die man sich halt im Umgang mit Roboterwesen oder künstlichen Intelligenzen stellt, dass die das Spiel wirklich einfach zu was Besonderem machen. Und ich glaube auch einfach, dieser Recap war eben eher für Leute wie mich gedacht, die einfach den ersten Teil kennen, aber jetzt eben nach zig Jahren sich nicht mehr erinnern können, was da noch passiert ist, und jetzt eben einfach nochmal kurz ihre Erinnerung aufgefrischt bekommen. Und kann ich mir schon vorstellen, dass das mit diesem kurzen Video für Leute wie dich, die den ersten Teil gar nicht kennen, schon sehr schwer ist zu verstehen, was da dann eigentlich passiert ist.
Klar, ist ja eigentlich auch richtig. Eigentlich sollte man ja den ersten Teil auch spielen. Von daher stimmt das wahrscheinlich.
Jetzt heißt das zweite Spiel Unbound und das ist auch wieder im Grunde Nomen est Omen. Die KI Arid ist nämlich jetzt mehr oder weniger losgelöst von dem Anzug und kann sich im Grunde in so einem virtuellen Netzwerk frei bewegen. Also das heißt, sie ist im wahrsten Sinne des Wortes unbound, nicht mehr an diesen Anzug gefesselt. Und die ganze Spielidee vom zweiten Teil ist, ja, ich würde jetzt mal behaupten, Arid ist so eine fluide KI, die jetzt aber auch andere Hosts, also Roboter im Grunde kontrollieren kann. Sie kann dort in andere Roboter eindringen, mehr oder weniger, und denen sich mit diesen KI dort auseinandersetzen. Und das macht sie eben über dieses virtuelle Netzwerk, in dem sie sich da bewegen kann. Und die anderen Roboter haben auch Regeln, an die sie sich halten müssen. Und du musst dann jetzt im zweiten Teil eben versuchen, diese Regeln, die anderen Roboter haben, irgendwie zu manipulieren oder abzuändern, um auch dort eben dein Ziel zu erreichen. Wir verraten jetzt mal für den zweiten Teil nicht, was da dann das Endziel ist. Aber so habe ich das zumindest verstanden. Aber ich glaube, das Spiel gibt auch sehr viel Raum für Interpretation und Deutungen.
Ja, genau. Also so habe ich es auch verstanden. Ich habe es auf Englisch gespielt. Irgendwann konnte ich nicht mehr hören, dass sie immer Nothing Binds Me sagt, weil sie das so oft sagt, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, ja, danke, das ist das Thema dieses Spiels. Das habe ich verstanden. Was ich halt ganz spannend finde, ist, dass sie jetzt unbound ist und wie du ja gerade schon gesagt hast, das macht, indem sie andere bindet. Ne, also diesen Widerspruch quasi zwischen, sie will ihrer Routine nicht mehr folgen und sie hat jetzt so ein Autonomiestreben. Und das kann sie nur ausleben, indem sie quasi die Routinen anderer ausnutzt zu ihrem Zwecke und indem sie die so ein bisschen bricht. Das fand ich tatsächlich sehr spannend.
Wir können ja mal im Detail über die drei Hosts reden, die es im Spiel gibt. Und zwar gibt's einen Butler. Das ist einfach im Grunde ein Roboter, der darauf programmiert ist, eben Butler-Tätigkeiten auszuführen. Also er weckt früh seine Leute, bei denen er wohnt, und dann macht er ihnen Tee und richtet den Tisch her, räumt ihn dann wieder ab. Der zweite ist so ein, ja, im weitesten Sinne so ein Soldat, Kampfroboter, würde ich jetzt mal behaupten.
Ein Söldner oder so, denke ich, sowas in die Richtung.
Also es ist kein Panzer oder sowas, sondern der hat im Grunde eine menschliche Form und menschliche Ausmaße, aber der ist halt drauf programmiert, irgendwie zu kämpfen und Kung-Fu zu machen. Und der dritte Host ist eine Prostituierte, die auf einem Raumschiff im Grunde dafür da ist, die leiblichen Gelüste der Crew zu befriedigen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn.
Sie nennen das wunderschön euphemistisch Companion, aber es ist im ersten Moment, wo man sie sieht, klar, das ist ein Sexroboter und mehr auch nicht.
Genau. Und die haben natürlich alle andere Regeln und andere Sachen, die sie auch beachten müssen. Also der Butler hat im Grunde als oberstes Ziel einfach nur, du musst deinen Leuten dienen, alles, was die von dir wollen, das musst du machen, und du musst auf jeden Fall eben ganz zurückhaltend sein und im Hintergrund dich halten und nur als Butler auch fungieren, und sonst darfst du nichts machen, also im Grunde keinerlei weiteren Befugnisse. Und der Soldat hat dann wieder natürlich ganz andere. Oder die Prostituierte, also die Companion, ist eigentlich nur darauf programmiert, eben anderen Leuten ihre Wünsche zu erfüllen, egal was das ist. Und alles, was darüber hinausgeht, darf sie eben nicht machen. Und du musst dich dann im Laufe des Spiels mit allen diesen drei auseinandersetzen und hast dann im Grunde diese gleichen philosophischen Fragen, die auch im ersten Teil schon wieder aufgeworfen wurden, halt natürlich jetzt nur mit einem anderen Twist, weil es halt mal ums Kämpfen, mal geht's eben um Sextätigkeiten und mal geht's halt eben um dieses bedingungslose Dienen eines Butlers.
Ja, wobei ich sogar noch einen Schritt fast weitergehen würde. Ich finde, dass es jetzt mehr sich mit menschlichen Werten beschäftigt, weil Arid ganz oft sowas sagt wie, menschliche Werte sind durchsetzt von Widersprüchen. Das sagt, sowas in der Art sagt sie ganz, ganz oft, weil sie das Verhalten von Menschen nicht versteht. Und alle drei haben ja eigentlich so die Extreme von menschlichen Eigenschaften, ne? Also Aufopferung für andere, totale Selbstzentrierung und so. Und ich finde es eher spannend, weil ich das Gefühl hatte, dass sich die KI quasi mit Menschlichkeit auseinandersetzt. Und das Fokusthema vom Spiel ist. Aber vielleicht auch, weil ich einfach den ersten nicht gespielt habe und deswegen mein Fokus halt nicht so dieses AI-Ding war.
Ich glaube aber, da hast du gar nicht vollkommen Unrecht. Das hat gar nichts mit, ob man den ersten gespielt hat oder nicht, zu tun, sondern es ist tatsächlich, dass es halt im zweiten Teil einfach noch mal viel mehr um irgendwelche menschlichen Interaktionen, Bedürfnisse, Gefühle geht und das eben tatsächlich durch diese ja drei verschiedenen Hosts auch dann repräsentiert wird und du dann schon auch da eben, wie gesagt, durch die Augen einer KI auf menschliches Handeln blickst und die KI eben oft nicht verstehen kann, warum Menschen so handeln, weil sie halt einfach sehr rational und logisch vorgeht und dann eben gar nicht erkennen kann, dass es im Grunde manchmal auch einfach Schwarz-Weiß nicht gibt, sondern dass es halt Grauzonen gibt oder dass manchmal halt irgendwie unmoralisches Handeln dann doch irgendwie Sinn ergibt oder vielleicht in diesem Fall dann man da doch einen Kompromiss eingehen muss. Also ich finde auch da wieder im zweiten Teil super viel zum Nachdenken drin. Also am Anfang war ich wieder so ein bisschen, da müssen wir gleich nochmal auf die Steuerung kommen, weil das ist alles ein bisschen hakelig und fummelig und so. Aber je mehr man dann spielt und dann auch in dieser, ich finde es ganz schön, dass diese Zwischenwelt, die ist so ein bisschen so, ja, die ist recht schlicht gehalten, aber die wirkt halt wie so ein Cyberspace. Also du hast dann halt immer so ja Verknüpfungsstrompunkte, wo du dann in andere Rechenzentren rüberspringen kannst. Und dann hast du halt dort dann andere Aspekte, wo du dann zum Beispiel dann in den Butler wieder rüberspringen kannst und dann den dann steuerst. Und am Anfang steuerst du sie alle erst nacheinander. Und dann gibt's aber auch spätere im Verlauf dann Stellen, wo du zwischen denen hin und her springen musst, also weil die dann auch miteinander verknüpft werden und so. Also es wird dann tatsächlich, sind mehr Fahrt auf. Am Anfang fand ich es ein bisschen träge. Ich habe wieder auch ein bisschen gebraucht, bis ich reingekommen bin. Aber als ich dann so langsam angefangen habe, über alles nachzudenken und was passiert da eigentlich und was bedeutet das auch immer, was Arid oder Arid sagt, war ich dann doch wieder begeistert davon, was das für tiefgehende Fragen dann irgendwie auch anspricht.
Nee, also den Stil insgesamt fand ich auch total schön, also auch rein grafisch, das ist ja sehr reduziert an sich, aber wie sie das umgesetzt haben, dass man in diesem Netzwerk ist, dass es sich quasi teilweise wirklich anfühlt, als wäre man in so einer, keine Ahnung, Platine drin, als würde man gerade wirklich eine Firewall sehen und als würde die KI da drin rumspringen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch so gerade der Anfang mit dem Butler, den fand ich eigentlich ganz cool, weil es so ein bisschen was von Und täglich grüßt das Murmeltier hatte und so einen leichten Suspense-Moment, wenn man da durch diese Menschen läuft. Ich weiß nicht, ob wir das schon spoilern, was da passiert. Das ist ja relativ früh. Aber das hat mir vom Stil alles extrem gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand eher, und da sind wir wieder beim Punkt Steuerung, ich habe es ja mit normalen Kämpfen gespielt, das Kämpfen relativ unnötig. Und frickelig und das hat halt sehr unter dem Gameplay gelitten, das ganze Spiel.
Da können wir tatsächlich dann jetzt mal langsam zur Steuerung überleiten. Tatsächlich ist die immer noch genauso schlecht wie im ersten Teil. Also man muss dazu sagen, es ist im Grunde ein 2D-Adventure. Also es ist eben wie diese klassischen Adventures, wie man sie kennt. Man steuert eben eine Figur durch die 2D-Optik und dann hat man einfach Punkte, an denen man interagieren kann. Man kann irgendwelche Items aufheben und sie irgendwo anders dann einsetzen. Man muss bestimmte Sachen in bestimmter richtiger Reihenfolge miteinander dann irgendwie kombinieren oder irgendwelche Knöpfe drücken. Und das ist, weiß nicht, wie es auf dem PC gespielt wird, auf der Konsole, deswegen so ein bisschen fummelig, weil man im Grunde immer einen ja flachen Blickwinkel hat. Also das heißt, diese Roboter haben meistens so eine Lampe oder irgendwie Augen oder so einen Scheinwerfer nach vorne. Das heißt, du siehst, wo die so hingucken und da musst du im Grunde das Level so absuchen. Und wenn dann ein Interaktionspunkt ist, dann leuchtet dort so eine Lupe auf, dann musst du die anklicken, dann öffnet sich so ein kleines Interaktionsmenü und da musst du dann irgendwie eine Aktion auswählen oder einen Gegenstand anklicken. Und das ist schon mit Controller sehr, sehr fummelig. Ich weiß nicht, ob es dann mit Maus und Tastatur, weil man dann einfach vielleicht direkt draufklicken kann, besser funktioniert. Nee,
Maus und Tastatur ist genauso schlimm, weil man das auch alles über WASD machen muss und alles über E auswählt und bestätigt und so weiter. Das ist genauso scheiße. Und man hat tatsächlich, also ich hing oft bei Türen, später als ich den Companion gespielt habe und konnte nicht aus Türen rausgehen, weil der Punkt, den man auswählen musste, so nah an der Wand war, dass ich ihn nicht von links auswählen konnte und zu nah an einem anderen Objekt war, dass ich ihn nicht richtig von rechts auswählen konnte. Und das war dann so eine ewige Fummelei, weil ich gefühlt auf einem Millimeter genau stehen musste, um diesen blöden Punkt zu treffen.
Und das Problem ist auch, es gibt keine Möglichkeit, sich die Hotspots anzeigen zu lassen. Also das ist ja meistens so eine Komfortfunktion, die man halt aus neueren Adventures einfach kennt, dass du einfach in den Raum gehst und drückst eine bestimmte Taste und dann zeigt er dir halt an, hey, die Punkte, mit denen du hier irgendwie interagieren kannst, die leuchten jetzt mal so kurz auf. Und dann manchmal siehst du, da oben ist ja noch was, das habe ich bisher übersehen. das gibt's halt hier leider nicht. Und deswegen übersieht man halt tatsächlich auch einfach manchmal was. Und dann genau. hat man halt dieses klassische Adventure-Problem. Wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, dann irrt man halt einfach planlos rum, kommt nicht weiter. Und entweder man guckt dann in der Komplettlösung nach oder man findet halt doch noch mal irgendwie, ach, da oben ist ja noch eine Klappe, mit der kann ich interagieren und dann geht's da weiter.
Genau,
und,
ich kann mit der Decke sprechen.
Das, zum Beispiel.
Und was dann noch dazu kommt, eher eine Kleinigkeit, wenn man zum Beispiel einen Fahrstuhl benutzt, dann ist die Lampe danach wieder aus. Also man muss sie auch jedes Mal wieder aktiv neu anmachen. Und irgendwann hat mich das tatsächlich genervt, weil es mich halt unnötig aus der Story auch rausgerissen hat. Weil ich finde nämlich schon, dass so dieses Storytelling über die Umgebung, das macht das Spiel auch sehr gut. Also dass Dinge rumliegen, dass man sich dann anschaut und dass das einem eigentlich noch mehr Background-Infos gibt als die Story an sich. Aber das wird halt ein bisschen eingeschränkt durch die Steuerung. Das finde ich sehr schade.
Also die Steuerung hat sich leider seit dem ersten Teil kein Deut weiter bewegt. Da war es schon genauso schlimm. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn dann der zweite Teil rauskommt, also man wusste damals schon, dass es einen zweiten Teil geben wird. Und zumindest war das Ende so angedeutet, dass quasi da To Be Continued stand da, glaube ich, sogar. Mhm. Klar war, dass es irgendwie zumindest Pläne gibt, weiterzumachen. Und dann haben wir, glaube ich, auch damals im Cast gesagt, so, oh, aber hoffentlich bitte irgendwie eine bessere Steuerung. Es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie jetzt völlig neu wäre, sondern das Adventure-Genre ist ja jetzt doch ein bisschen älter. Und da gab es in letzten Jahrzehnten durchaus eine Menge Innovationen, wie man das halt auch einfach zeitgemäßer und angenehmer machen kann für den Spieler. Und leider haben sie da aber einfach das gleiche krude System vom Vorgänger übernommen. Und dann ist es ja fast am PC noch schlimmer, weil man da ist man ja gewohnt, dass man mit Maus und Tastatur einfach auf Sachen draufklicken kann. Ja. Und wenn das nicht geht, also wie gesagt, am Controller oder an der Konsole hast du diese Möglichkeit ja gar nicht, dann ist es ja eigentlich am PC fast noch schlimmer. Ich habe gedacht, es wäre da ein Tick leichter.
Leider nicht. Was ich aber noch mal cool fand, war, du hast gesagt, dass man was auswählt und dass man Gegenstände drauf anwenden kann. Was die aber auch noch machen, ist, dass man quasi neue Ideen und neue Gedanken anwenden kann. Das fand ich sehr schön. Also, dass man zum Beispiel mit dem Companion durch die Stadt läuft und also durch dieses Schiff läuft und was Neues erfährt über eine Person und dass man dann auch mit diesen neuen Impulsen, die die AI gelernt hat, neue Handlungsoptionen freischalten kann. Was andere Spiele oft über Dialoge machen und das Spiel halt oft über klassisches Adventure-Gameplay. Das fand ich eine ganz schöne Ergänzung.
Das ist cool, ja, kann man auf jeden Fall sehr positiv festhalten. Was man überhaupt nicht positiv festhalten kann, sind leider die Kampfpassagen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, woher die jetzt kommen. Kann mich nicht erinnern, dass es im ersten Teil sowas gab. Da musste man vielleicht mal schießen, da musste man vielleicht auch mal irgendwie 2-3 Gegner aus dem Weg räumen durch den Schusswaffengebrauch, aber das war eigentlich eher so adventurisch gelöst und eigentlich nie so ein richtiger Action-Teil. Und im zweiten Teil gibt es jetzt wirklich so richtige Kampfpassagen, wo du irgendwie ein Dutzend Gegner aus dem Weg räumen musst. Und ich habe dann sogar den Schwierigkeitsgrad angepasst, weil es gibt die Möglichkeit, auch einfach Tell Me a Story auszuwählen. Da steht extra dabei, dann hast du nicht so schwierige Kämpfe und die Rätsel sollen dann wohl auch leichter sein. Aber du musst zumindest dich nicht mit den Kämpfen da rumärgern. Die fand ich blöd, unnötig und die haben mir auch keinen Spaß gemacht, weil ich fand sie einfach zu frustig, weil sie einfach Trial and Error immer wieder, muss halt da eine bestimmte Tastenkombination drücken. Das ist im Prinzip so eine Reihe von Quicktime-Events wenn du da halt dann dabei stirbst, dann musst du das alles normal machen. Stellenweise musst du sogar die letzten 30 Sekunden, die dann zu diesem Kampf hinführen, nochmal machen.
Genau, also das liegt halt auch daran, die Save Points kann man ja nicht selber wählen. Und manchmal hatte ich auch, dass ich dann irgendwie nochmal eine ganze Sequenz neu spielen musste, weil ich irgendeinen doofen Kampf nicht geschafft habe. Und ich weiß, was sie versucht haben. Also so ein 2D-Deckungsshooter habe ich gesehen. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Und der war vom Gameplay nicht spannend und hat auch für die Geschichte nichts getan. Und dann weiß ich nicht, warum man das reinbringt. Was ich cool fand, man hatte noch einen zweiten Kampfmodus, wenn man hier der Soldat war, The One. Ich weiß nicht, wie der im Deutschen heißt.
Ich hab's auch auf Englisch
geschrieben. Okay, gut. The One, der zweite. Dann hatte man so eine Art Rhythm-Based, ich kann gar nicht beschreiben. Also man musste halt in bestimmten Rhythmus Gegner schlagen. Das war total basal im Vergleich zum anderen Kampf. Hat mir aber weitaus mehr Spaß gemacht. War genauso sinnlos, aber das hat zumindest mechanisch bei mir funktioniert.
Okay. Ich meinte nämlich tatsächlich diesen Rhythmuskampf mit dem The One. Den fand ich irgendwie blöd. Also das habe ich irgendwie...
Siehst du, ich fand den anderen blöd.
Ich habe auch nicht verstanden, so kann ich hier blocken? Nee, blocken kann ich offenbar nicht. Wann muss ich da zuschlagen? Und manchmal wurde es dann einfach von Gegnern überrannt oder war so, hä? ich kann, wenn ich zu schnell schlage, dann ist es schlecht. Wenn ich nicht schlage, ist es auch schlecht. Wenn ich irgendwie gar nichts mache, ist es auch schlecht. Also es war irgendwie so, ich war dann irgendwann einfach froh, dass es vorbei war, aber genau verstanden habe ich es nicht. Und es hat mir auch einfach irgendwie Teil vom Spiel Spaß kaputt
gemacht. Das habe ich tatsächlich auch von anderen gehört. Vielleicht bin ich auch total exotisch, dass mir das gefallen hat. Ich fand es halt cool, die Idee dahinter, dass der Soldat, dem musste man jetzt ohne zu viel zu spoilern, der war Teil eines Gesamtwerks und der wollte sich von denen emanzipieren. Aber alles, was er gelernt hat, haben die anderen auch gelernt. Und ich fand das Prinzip cool, dass man, je besser man quasi im Kämpfen wurde, desto besser wurden die Gegner im Kämpfen. Und dann musste man sich halt anpassen, dann hat er geblockt, dann konnten plötzlich alle blocken, dann hat er ein Kung-Fu-Video geguckt, dann konnten plötzlich alle Kung-Fu. Und die Idee fand ich cool. Und ich fand das Kampfsystem vielleicht deswegen gut, weil ich das andere wirklich schlecht fand. Weißt du? Also, vielleicht hat mir das einfach deswegen mehr Spaß gemacht.
Das kann natürlich sein, dass es einfach durch den Gegensatz dann deswegen funktioniert hat. Ja. Weil bist du auch einfach rhythmisch deutlich mehr begabt als ich und hast dann für diesen Rhythmus besser rausbekommen. Also ich habe das irgendwie nie richtig hinbekommen.
Ja, aber trotzdem, also wo ich dir zustimme, es passt trotzdem nicht wirklich rein. Also es war trotzdem nicht ersichtlich, warum man das jetzt macht. Also der Grund war dann, ich kann hier nicht raus, bevor alle tot sind. Ich dachte, das ist ja eine tolle Begründung für einen Kampf. Also es fühlte sich halt einfach so forciert an. Da stimme ich dir zu, aber ich fand es trotzdem besser als das andere.
Also ich fand ja diese grundsätzliche Idee, die du jetzt da auch gerade erklärt hast, dass das im Grunde halt ein gesichtsloser Soldat ist, der eben uniformiert ist im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen halt gleich wie alle anderen ausschaut und auch das Gleiche kann, weil es halt eben eine KI ist, also das heißt die gleichen Kampfmoves gelernt hat wie die Kollegen und im Prinzip sich aber dann halt, wenn er sich absetzt oder abgrenzen will, dann muss er halt irgendwas anders machen als die anderen und wenn er dann da kämpft, dann kann er halt im Prinzip nicht gewinnen, weil er gegen seine Ebenbilder kämpft und die können halt alles, was er auch kann. Und ja, das fand ich von der Idee her cool, aber ich war da einfach dann wahrscheinlich rhythmisch zu unbegabt, um diese Kämpfe dann einfach hinzubekommen. Also weil wenn die funktionieren sollen, dann sind die, glaube ich, auch einfach wie so ein Kung-Fu-Ballett, weißt du, sowas so richtig schön, wo du so durchtänzelst und die alle weghaust. Aber mir war das einfach irgendwann nur noch ein sinnloses Button-Gemäsche in der Hoffnung, dass ich da irgendwie durchkomme und dann unten das Speichern kommt und ich dann einfach, okay, den hat er jetzt geschafft, den muss ich nie wieder anschauen.
Nee, kann ich aber auch total gut nachvollziehen, dass das nicht für jeden was ist. Also das ist halt einfach eine sehr eigene Art des Kampf-Gameplays.
Also, wie gesagt, von der Steuerung her wirklich eher im unteren Niveau anzusiedeln. Ja. Aber ich finde einfach die coole Science-Fiction-Story, die eben, wie gesagt, diese vielen moralischen Fragen aufwirft, die wir halt heutzutage auch dann irgendwie jetzt schon mit KI-Systemen haben. Vielleicht noch nicht ganz auf so einem hohen Niveau wie da, aber eben doch durchaus schon zum Beispiel beim autonomen Fahren, wo dann irgendwie auch so Fragen ja im Prinzip dann irgendwann mal aufkommen werden. Muss die KI von einem Auto, die autonomes Fahren steuert, im Prinzip nur die Insassen schützen oder muss sie im Zweifelsfall auch Passanten schützen? Weil wenn die KI jetzt feststellt, ich kann jetzt diesen Unfall mit dem Fahrradfahrer davon auf der Straße nicht mehr vermeiden, ich kann aber zum Beispiel das Auto in den Graben schicken. Und dadurch könnte ich aber meine Insassen gefährden. Also muss dann die KI den Fahrradfahrer umfahren, um die Insassen zu schützen, weil die KI von dem autonomen Auto nur den Insassen von dem Auto verpflichtet ist, oder muss sie für alle sorgen? Und das sind ja alles im Grunde so moralisch-philosophische Fragen, die eigentlich jetzt schon, wo so autonomes Fahren durchaus ja jetzt irgendwie nicht mehr völlige Zukunftsmusik ist, aufkommen. Und genau solche Sachen werden halt hier dann auch adressiert. Und das finde ich halt schon noch immer sehr, sehr spannend, das auch im Spiel mal zu sehen.
Ja, genau. Also unter dem Aspekt finde ich das Spiel auf jeden Fall spannend, auch weil die KI in dem Spiel ja irgendwann anfängt, sich selbst Regeln zu geben. Und da sind wir ja wirklich sehr nah an der Realität, weil wir auch, es gibt ja schon diese ganzen Parodien auf Alexa, dass Alexa sich irgendwann selbst beibringt, Sachen zu bestellen und so weiter. Da sind wir ja schon irgendwo an dem Punkt, wo wir sagen, okay, vielleicht ist das gar nicht so weit weg. Und was passiert denn, wenn eine AI entscheidet, mein Ziel ist jetzt nicht mehr das Schützen von Passanten, sondern mein Ziel ist jetzt das möglichst schnelle Ankommen an Ort XY oder so. Ne? Mit solchen Kleinigkeiten kannst du ja durchaus anfangen. Das finde ich schon spannend. Ist halt schade, dass es so schlecht verpackt ist, was das Gameplay angeht.
Würdest du denn trotzdem sagen, dass du den ersten Teil vorher vielleicht noch lieber gespielt hättest? Also hast du dich jetzt ein bisschen geärgert oder fandest du es eigentlich ganz okay und hast gedacht, ach, der zweite funktioniert auch eigentlich für sich?
Also der zweite funktioniert, glaube ich, auch für sich. Aber ich glaube, ich würde wirklich den ersten noch mal spielen. Einfach nur, weil mir ganz viel von der Grundgeschichte, warum ist Aerith so, warum legt sie jetzt so einen Wert darauf, dass sie ungebunden ist, das fehlt mir. Und das merkt man auch immer wieder im Spiel, dass es so kleine Andeutungen gibt auf was, was passiert ist. Und ich mir dann denke, ja, erklär mir das doch noch. Und dann kommt aber nichts mehr, weil es aus dem ersten ist. Ich würde also wirklich den ersten vorher spielen. Und wenn die Steuerung bei beiden gleich schlecht ist, dann, ja.
Ja, also das tut sich wirklich nichts, nur mit dem Unterschied, dass du halt im ersten Teil nicht diese Kampfpassagen hast. Also, aber sonst ist die leider genauso adventurig, ja, aus dem letzten Jahrhundert. Und man muss dann halt einfach da irgendwie sich durchwursteln. Gute Nachrichten für alle, die jetzt den Podcast hören und sagen, oh, das klingt aber trotzdem interessant. Ich lasse mich jetzt da von der Steuerung irgendwie gar nicht verrückt machen. Ich will einfach wissen, was da in der Geschichte passiert. Ich habe mal nachgeschaut, es gibt im Grunde auf fast allen Plattformen so Bundle-Angebote, wo du dann irgendwie Teil 1 und 2 zusammenbekommst und dann kriegst du es gar deutlich günstiger. Also für PlayStation 4 und Xbox One kostet es dann, also Teil 1 und 2 zusammen so 22 Euro. Auf Steam habe ich gesehen, gibt es sogar ein Bundle für 8,90 Euro oder irgendwie sowas mit Teil 1 und 2. Kann aber auch sein, dass das jetzt nur so ein kurzfristiges Angebot war. Und das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt da nochmal einsteigen möchte, die bessere Wahl, weil ich glaube schon auch, dass man mehr davon hat, wenn man den ersten Teil gespielt hat und das dann auch wirklich als Gesamtkunstwerk sehen kann. Und wir wissen ja schon, weil so viel kann man verraten, am Ende steht to be concluded, also nicht to be continued, dass das Ganze dann wahrscheinlich als Trilogie geplant ist. Das heißt, irgendwann einen dritten Teil wird es geben. Vielleicht auch wieder erst in 4 Jahren oder so.
Ja, und so lang ist die Spielzeit nicht. Von daher, wenn man so eine Blockbuster-Sommerpause braucht, würde ich es schon einfach mal spielen, wenn man Sci-Fi mag.
Wie lange hast du denn gebraucht?
Mit einem Game-Breaking-Bug nach 4 Stunden, so um die 10 Stunden.
Ist halt immer schwierig, finde ich, bei so Adventures das irgendwie festzuhalten, weil wenn du sofort überall weißt, wie du weiterkommst, wenn du jeden Kampf auf Anhieb schaffst, dann würde ich sagen, dann bist du sogar wahrscheinlich deutlich schneller durch.
Ja, ich glaube auch.
Wenn du aber ewig lang nach Lösungen suchst und nicht weißt, wie du jetzt weiterkommst und dann diese ewig lange Umherirrphase hast, dann kann es auch deutlich länger bleiben und dann kann es halt auch mal frustig und langatmig werden. Deswegen ist es bei Adventures immer so schwer festzuhalten oder auch zu bestimmen, wie da die Spielzeit ist von der Länge her.
Man muss von meinen 10 Stunden auch immer noch mal generell was abziehen, weil ich mir wirklich alle Dialoge auch durchlese und mir jede blöde Ecke angucke. Wenn man das einfach nur für die Story spielen möchte, geht es, glaube ich, deutlich schneller.
Dann sind wir mal gespannt, wohin die Reise mit Aerith noch weitergeht, ob es tatsächlich einen dritten Teil gibt oder ob sie es vielleicht dann doch jetzt so enden lassen, weil, keine Ahnung, sie die Lust verloren haben. Und sehr spannend, glaube ich auch, wird es im dritten Teil dann doch vielleicht mal ein besseres Adventure-System geben, damit man es einfach bequemer und leichter steuern kann. Oder ob sie es jetzt einfach durchziehen. Aber das muss dann die Zukunft zeigen.
Der dritte Teil wird ein MOBA.
Das kann auch sein, ja. Battle Royale, wo dann einfach KI, 100 KIs werden zusammen auf einen Server geworfen.
Einer gewinnt.
Genau. Gut, Caroline, dann dir vielen Dank, dass du es dir dann trotzdem angeschaut hast. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht gewusst, ob man den ersten Teil überhaupt spielen muss, ob der jetzt irgendwie wirklich damit zusammenhängt. Das habe ich dann auch erst rausgefunden, als ich es dann gespielt hatte. Deswegen schäme ich vielleicht fast ein bisschen zumindest, dass ich dich gefragt habe, ob du da mitmachst.
Ach Quatsch, nee, war trotzdem schön. War trotzdem ein interessantes Spiel. Von daher danke.
Okay, dann muss ich mich gar nicht so grämen, dass du das jetzt gespielt hast. Und ja, ich kann es dir echt nur empfehlen, weil der zweite Teil wirft tatsächlich vielleicht größere Fragen auf, aber der erste wirkt noch so ein bisschen komprimierter, finde ich, weil da geht's halt nur um dieses, die KI versucht, den Piloten irgendwie hier lebend rauszubringen und kann sie das und wie macht sie das und auf welche Probleme stößt sie da? Also da werden noch nicht so die ganz großen Fässer aufgemacht, sag ich mal.
Ich glaube, den gucke ich mir auch echt noch mal an.
Gut, dann, wie gesagt, vielen Dank und dann wünsche ich dir und den Zuhörern, wie der Michael immer so schön sagt, noch einen wunderschönen Tag.
Danke, wünsche ich dir auch.
Ciao.
Tschüss.